Die haben alle einen Frust, weil sie natürlich alles zum x-ten Mal machen und dann am Ende des Tages schaut das Ding nicht mehr so aus, wie sie es sich eigentlich vorgestellt haben.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Die Zukunft baut mit. Zuerst begrüße ich Anton Rieder, den Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein, der sich in vielerlei Hinsicht einen Ruf als Pionier erarbeitet hat. Hallo Anton.
Hallo.
Unser heutiger Gast ist Lukas Hechenbleichner, der bei Riederbau als Bereichsleiter für Wohnbau und öffentlichen Bau tätig ist. Lukas, du bist unser Experte für innovative Bauweisen, besonders für die Hybridbauweise aus Holz und Beton. Und wir freuen uns sehr darauf, heute mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen im Podcast, Lukas.
Hallo.
Wir sprechen heute über Holz als zukunftsweisenden Baustoff, werfen aber auch einen Blick in Richtung Digitalisierung und sprechen über den sozialen Wohnbau. Anton, vielleicht starten wir mit einem kurzen Blick auf die Grundidee hinter der Hybridbauweise aus Holz und Beton. Warum ist diese Methode für Riederbau so ein wichtiger, großer Schritt in Richtung Zukunft?
Ja, wir haben ja schon des Öfters darüber gesprochen, dass wir im Bau durchaus ein paar Herausforderungen haben. Und zwei große Herausforderungen sind einfach die schlechte Produktivitätsentwicklung am Bau, die sogar nach vielen Studien eher negativ ist, denn positiv. Es ist ein Aspekt, der zweite, die relativ hohen Fehlerkosten. Wir verwursteln auf unseren Baustellen 12-15% Tag für Tag aus verschiedensten Gründen. Und eine Antwort oder mehrere oder eine Antwort darauf ist das Thema Vorfertigung. Und um diese beiden Themen besser in den Griff zu bekommen. Und wenn man dann an das Thema Vorfertigung denkt und gerade aus Blickwinkel eines Mittelständlers daran denkt und überlegt, wie kann man das machen, sollte man es massiv machen, sollte man es mit Holz machen, und dann kommt man relativ rasch zum Schluss, dass einfach Holz dort der beste Baustoff dafür ist, weil er auch aufgrund seines Gewichts transportabler ist und weil er aufgrund der Bauweise auch einfach ein höherer Vorfertigungsgrad zu erzielen ist. Man kann eben in dem Elementbau, den wir jetzt bei uns forcieren, kann man halt die Wand fertig machen, inklusive Fenster, inklusive Fassade. All diesen Themen hat nur die innerste Schicht vielleicht vor Ort zu machen. Der Rest ist fix fertig und wird so auf die Baustelle verbracht. Während beim Massivbereich in der Regel dann nur über den Ersatz des Rohbaus redet, in der Hohlwand oder in einer fertigen Ziegelwand. Das auch von den ganzen Transportgewichten einfach schwierig ist. Noch dazu kommt, dass wir auch viele Gebäude transformieren und adaptieren wollen, ob es Aufstockung ist. Und auch dort ist Holz unglaublich geeignet, weil es halt einfach aufgrund des geringen Gewichtes dann auch auf Gebäuden aufgesetzt werden kann, die vielleicht statisch gar nicht dafür vorgesehen sind. Und aus diesem Grund war es für uns dann ganz klar, dass wenn wir in die Vorfertigung einsteigen, dass wir das mit Holz machen wollen. Und der ökologische Nebenaspekt, der ist dann auch ganz interessant, den nehmen wir mit. Aber uns geht es in erster Linie um das Thema Produktivität zu erhöhen und Fehlerkosten zu verringern. Deshalb Vorfertigung und deshalb eben auch dann mit Holz, in das wir dort stark investiert haben.
Es spricht für Riederbau, dass ihr dann natürlich gleich ein eigenes Riederbau-Holzbausystem entwickelt habt, um diesen beiden Herausforderungen der Produktivität und den Fehlerkosten zu begegnen. Lukas, vielleicht kannst du uns einmal zurück an den Anfang mitnehmen und erklären, wie ihr dieses Riederbau-Holzbausystem entwickelt habt.
Ja, also wenn wir jetzt da ein bisschen zurückblicken an den Anfang, dann glaube ich, wo relativ schnell klar, wo wir im Jahr 2021 die Möglichkeit gehabt haben, mit der Huetz Holzmanufaktur sozusagen in den Holzbau einzusteigen, dass wir uns halt überlegt haben, gemeinsam mit dem Leo Huetz damals auch, ja, was machen wir jetzt draus, dass man das jetzt nicht ganz klassisch als Zimmerei fortführt, das war eigentlich relativ schnell klar. Und dann sind wir eigentlich ziemlich rasch an diese Themen herangekommen, die der Anton jetzt vorher beschrieben hat, und haben entschlossen, in die Vorfertigung einzusteigen. Vielleicht noch ergänzend zu den Themen, was der Anton gesagt hat, ist natürlich diese Hybridbauweise für Mittelstand natürlich sehr, sehr geeignet, aber es bringt auch den Vorteil mit sich, dass man die Vorteile von beiden Baustoffen eigentlich optimal ausspielen kann. Also ich habe in der Außenwand den Baustoff Holz, wo ich das Thema Vorfertigung mit Fenstereinbau, fertiger Fassade und so weiter zu einem sehr hohen Vorfertigungsgrad sozusagen ausspülen kann und habe aber in der Konstruktion die Betonbauweise, wo natürlich der Baustoff Beton auch seine Vorteile hat und habe sozusagen das Thema Brandschutz, Schallschutz, was da natürlich eine große Rolle spielt, eigentlich sehr, sehr gut im Griff. Also das war schon natürlich auch irgendwo Treiber von dem Ganzen und neben den Themen sozusagen die Fehlerkosten oder die Produktivität zu steigern, ist, glaube ich, auch das Thema Nachhaltigkeit, was eine gewisse Rolle spielt, wo natürlich der Holzbau seine Vorteile mit sich bringt. Und vielleicht letzter Punkt, was mir noch spontan einfällt, wir merken jetzt auch in der Umsetzung von dieser Bauweise, das Vorfertigungsthema ist auch irgendwo eine von vielen Antworten auf das Thema Fachkräftemangel, weil wir jetzt natürlich schon sehen, wir kennen unsere Partien, wenn man jetzt trennen, den Wohnbau betrachtet und diese Bauweise sozusagen forcieren, können wir natürlich mit unseren Partien am Ende des Tages mehr leisten, weil wir natürlich einen gewissen Teil der Wertschöpfungskette sozusagen von der Baustelle in ein Werk verlagert, wo man vielleicht andere Möglichkeiten hat und nicht unbedingt auf den Facharbeiter auf der Baustelle angewiesen ist. Also es sind ganz viele Themen und Aspekte, die da reinspielen und das aus meiner Sicht vor allem im Wohnbau zu einem sehr, sehr zukunftsträchtigen Bausystem sozusagen machen.
Anton, du warst als Baumeister immer dem Beton verbunden. Hast du da nie Berührungsängste gehabt in Richtung Holz? Beziehungsweise inwiefern beeinflusst das jetzt deine Tätigkeit, dass du jetzt auch Holzbaumeister bist?
Ja, das ist ganz richtig. Viele sagen zu mir, ich bin der Betoni. Um dem irgendwie Ausdruck zu verleihen, das stimmt, ich komme natürlich ganz massiv aus dem Massivbau. Wir haben das ja auch viele Jahrzehnte ganz stark irgendwo auch verteidigt, ja, und forciert. Aber eben, wenn man über die Zukunft des Planen und Bauens sich Gedanken macht, dann kommt man zum Schluss, wir müssen dort auch eben in die Vorfertigung gehen. Und in der Vorfertigung hat einfach Holz entscheidende Vorteile gegenüber massiven Baustoffen. Aber ist ja nicht so, dass der Beton komplett verschwindet oder der Ziegel. Wir versuchen halt, die Materialitäten dort einzusetzen, wo sie wirklich stark sind und können so in der Hybridbauweise wirklich beide Vorteile ausspielen. Und das liegt uns wirklich sehr gut, nachdem wir das eine schon gut beherrschen und um das andere ergänzen, sind wir dann einer der wenigen Player, die beide Bereiche gut abdecken können. Und man unterschätzt, glaube ich, ein bisschen, wie gut man die Dinge kombinieren muss. Ja? Wir reden ja oft auf den Baustellen von gewaltiger Trennung. Der eine macht den Betonbau, der andere den Holzbau, aber das geht dann meistens nicht gut. Ja? Die müssen unheimlich gut aufeinander abgestimmt sein. Das müssen wie zwei Passstücke zusammenpassen und das können wir dadurch im eigenen Betrieb viel besser machen, weil wir sowohl, sage jetzt einmal, unsere Hochbauleute haben, als auch natürlich die Holzbauleute haben. Und die noch gemeinsam die Projekte immer wieder dort erstellen und das einfach dann stimmig ist. Und das, glaube ich, wird auch noch so eine Entwicklung sein, die man sieht, dass das dann stark Richtung Komplettabwicklung geht und Generalunternehmer oder Design-Bildmodelle geht, weil es einfach dort sehr viele Schnittstellen gibt, ja, die man unheimlich gut abstimmen muss. Und die gehen ja dann bis hinein zu Nachweisen, ob Branchenschutznachweise, die dann auch irgendwie rechtlich funktionieren müssen. Und deshalb glauben wir halt schon stark daran, dass wir als Totalunternehmen, als Design- und Bildunternehmen dort große Vorteile haben gegenüber den Einzelplayern, ja, die vielleicht in der einzelnen Disziplin sogar ein bisschen besser sind, ja, aber im Gesamten nicht besser sind. Also dass der Generalansatz dort vorteilhaft ist gegenüber dem Einzelansatz. Also der Zehnkämpfer ist in dem Fall besser wie der Sprinter. Das will ich damit sagen. Und wir sind halt die Zehnkämpfer und wir glauben, dass sich das langfristig durchsetzt und man muss ein System dahinter haben. Man kann nicht wieder für jedes Projekt das neu schnitzen und irgendwie zusammenbauen. Ja, das funktioniert nicht. Da leidet man Schiffbruch. Und so gesehen, ja, nehmen wir das gerne dazu, ja, und sind froh, dass wir das jetzt haben, ja, aber wir schätzen beide Baustoffe und beide Bauweisen.
Das System ist das richtige Stichwort. Lukas, vielleicht kannst du da ein bisschen aus der Praxis berichten. Ich kann mir jetzt noch nicht wirklich vorstellen, wie man von dieser Idee hinkommt zu einem System, was dann auf ganz verschiedene Projekte umgelegt werden kann. Mhm. Wie beginnt man da so ein System zu entwickeln?
Ja, also grundsätzlich muss man vielleicht dazu sagen, diese Bauweise, diese Hybridbauweise haben wir jetzt nicht wir erfunden, oder das gibt es ja schon seit längerem natürlich. Wir haben halt dann begonnen, uns damit auseinanderzusetzen und wir haben natürlich auch geschaut, was da in der Vergangenheit so bei uns da auch schon umgesetzt worden ist. Und ich habe mir da einige Baustellen angeschaut und bin dann eigentlich immer wieder auf dasselbe zurückgekommen. Das zählt ein bisschen in das ein, was der Anton gerade gesagt hat. Diese Schnittstellen, die sind irgendwo der Schlüssel zum Erfolg von dieser Bauweise aus meiner Sicht. Und das sehen wir jetzt ganz stark in der Umsetzung, dass selbst für uns, jetzt wo wir alles unter einem Dach sozusagen haben und wie soll ich sagen, auf Augenhöhe da miteinander sprechen und nicht irgendwelche vertraglichen oder sonstigen wie soll ich sagen, Parameter uns da irgendwie engstirnig werden lassen, sehen wir trotzdem, dass das sehr, sehr schwierig ist, diese Schnittstellen sauber sozusagen in der Abwicklung umzusetzen. Und das ist sicher für uns jetzt der Vorteil oder glaube auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn man sich dieser Bauweise annähern will, weil ich traue mir schon zu sagen, aus den Erfahrungen, was wir jetzt gemacht haben, mit dieser gewerkenweisen Vergabe, der Baumeister A und der Zimmerer X, die vorher noch nie miteinander was nachgehabt haben, die werden da wahrscheinlich hart an ihre Grenzen kommen und die wird nicht unbedingt erfolgsversprechend sein. Aber auf deine Frage zurück, wie wir sozusagen zum System dann gekommen sind, wir haben ja dann, wie ich schon eingangs erwähnt habe, mit Leo Huhe zu uns überlegt, ja, was tun wir jetzt? Und sind ihm dann auf diese Bauweise gestoßen. Und dann geht es halt los, wo halt mein Part ein bisschen war, zum Schauen einmal, was ist denn im Massivbau und so weiter, gemeinsam mit Statiker bei uns im Haus, mit Trainer Richard, einmal zu schauen, wie können denn Spannweiten und so weiter sein, damit einfach diese Struktur dahinter auch stimmig ist, wie schaut die Haustechnik aus und wie ist dann die Schnittstelle zum Holzbau. Und das in Summe, glaube ich, ist der Riesenvorteil, dass wir das komplett sehen. Wir sehen nicht nur jetzt rein, okay, jetzt ist halt die Außenwand aus Holz, was ja viele glauben, dass das das System ist, sondern da steckt viel mehr dahinter. Vor allem auch, dass natürlich die tragende Struktur und so weiter optimiert ist, dass die Haustechnik irgendwo mitgedacht ist. Das geht dann natürlich noch viel weiter, dass man auch Barzellen und so weiter bis zum Einbringen alles irgendwo sich mit überlegt hat und das halt dann in verschiedenen Runden sozusagen in einen Planungsleitfaden dann gegossen hat, den wir halt jetzt da sozusagen in der Hand haben, der uns halt jetzt einfach hilft, diese Projekte, die wir da umsetzen, einfach effizienter zu planen und halt auch einen gewissen Wiederholungsfaktor durch Systematisierung zu erzielen, weil sonst werden wir das Thema mit Fehlerkosten und Effizienzsteigerung oder Produktivitätssteigerung einfach auch nicht wirklich einen Griff kriegen, wenn man immer wieder von der Stunde Null beginnt und jetzt mal wieder auf einem weißen Blattel Papier sozusagen anfängt, irgendwas zu entwickeln.
Inwiefern beeinträchtigt denn die Systematisierung von so einem Bau dann die individuelle Ausführung? Also gibt es da dann von Anfang an Vorgaben, wie das Haus dann ausschauen muss? Oder?
Also zu dem Punkt, es gibt natürlich gewisse Parameter, die man einhalten muss. Allerdings haben wir uns natürlich auch ein bisschen umgeschaut, was tut sich so in der Branche. Da sind ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr große Player am Markt, die da riesen Industrien aufziehen, speziell was den Wohnbau betrifft. Und wir haben halt versucht, mit unserem System irgendwo uns in der Mitte zu positionieren zwischen dem hochindividuellen Haus sozusagen und dem Industriehaus, wo sozusagen alles fixiert ist und wo ich nichts mehr individuell machen kann, haben wir versucht, uns in der Mitte zu positionieren und bieten, glaube ich, schon sehr, sehr viel Flexibilität, was auch die Gestaltung und auch die Architektur betrifft, aber halt mit einem systematisierten Ansatz, weil wir halt natürlich auch der Meinung sind, in unsere Breiten, gerade sozusagen im alpinen Raum, wir haben nicht die Grundstücke, wo man jetzt so sozusagen Wohnmaschinen reinpflastern kann, sondern unser Produkt oder unser System ist irgendwo da dazwischen drinnen positioniert und bietet auf jeden Fall im Vergleich zu den großen industriellen Mitstreiter sozusagen sehr, sehr viel Flexibilität, auch was die Optik betrifft.
Mhm. Anton, wie reagieren denn jetzt die Kundinnen auf der einen Seite, aber auch andere Partnerinnen, also Architektinnen und so in der Branche, auf dieses Riederbau-Holzbausystem?
Ja, da gibt es unterschiedliche Reaktionen, ganz klar, weil es gibt noch Architektenschaft, die sehr von der Individualisierung des Bauens überzeugt ist die halt dort, sage ich jetzt mal, ihr Heil sehen, ja, und sagen, okay, die Baukultur ist alles und die hat halt mit der Individualität zu tun und alles andere ist dann eher nichts. Muss aber ganz offen sagen, ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt, das ganze Thema, denn es gibt ja so viele Zwangspunkte in der heutigen Welt, ob das die Raumordnung ist, die Bauvorschriften sind, die Energieeffizienzvorschriften, die auch einen unheimlichen Einfluss auf die Architektur haben. Ja. Also so individuell ist es ja dann auch wieder nicht, wie oft behauptet wird. Meistens schaut ja die Fassade ein bisschen anders aus, aber man kann nicht so leicht mehr frei sich bewegen, weil es viele andere Zwangspunkte gibt. Und wenn man schon viele Zwangspunkte hat und deswegen gewisse Rahmen und Grenzen halten muss, dann kann man gleich überlegen, ob man das Thema nicht etwas systematisiert, und das ist genau das, was wir machen. Und wir weisen bei unseren Projekten nach, dass wir trotz Systematisierung im Hintergrund unglaublich individuell bauen können. Das geht ja trotzdem. Man kann diese beiden Welten gut verbinden, aber man muss dazu Ahnung haben, einerseits von Architektur und andererseits auch von der Umsetzung. Und wenn einem eines dieser beiden Beine fehlt, ja, dann tut man sich auch damit umzugehen. Und ich glaube, da liegt eigentlich ein bisschen Kern der Sache, dass noch viele, die jetzt nur in der Planung tätig sind, die Sorge haben, ja, dass sie dann auf der Strecke bleiben, weil ihnen fehlt das zweite Know-how, das wir natürlich im Haus haben. Wir haben ja bei uns im Haus 6 Architekten beschäftigt, die haben das ja studiert, aber die arbeiten halt auch mit dem System. Und deshalb braucht es in Zukunft, glaube ich, eine engere Verbindung zwischen Planung und Ausführung, damit man beide Aspekte berücksichtigen kann. Und da sind wir halt jetzt am Beginn einer Entwicklung, die natürlich irgendwo voranschreitet. Ja. Und klar, so wie wir investiert haben und wie wir uns verändern, ja, begonnen haben wir als klassischer Baubetrieb. Da haben wir nur betoniert und gemauert, sonst haben wir gar nichts dran. Wir haben die Planung dazu genommen, sind in den Baudeckerbereich eingestiegen, haben weitere Gewerke dazu genommen. Also wir mussten unglaublich viel investieren und so unglaublich viel verändern. Und das wird halt jetzt vielleicht auch bei den Planern ankommen. Ja? Die haben bis dato nichts dran, noch, ja? Außer dass sie CAD-Software gekauft haben. Ja? Jetzt sind die halt auch mal dran, ja? Sich zu bewegen und sich zu ändern. Wir gehen auf sie zu, sie gehen auf uns zu. Ich habe gerade gestern eine Diskussion gehabt mit einem großen Architekten hier in Tirol und habe gesagt, du, ist das gescheit, was wir jetzt tun? Ihr habt jetzt da was Schönes geplant, ja? Jetzt habt ihr es eingereicht, jetzt liegt es da am Tisch, jetzt geht es mit den Kosten nicht aus. Ja, und jetzt sind wir da und müssen mit dem Rotstift über euer Projekt drüber gehen. Jetzt habt ihr einen Frust, weil das Haus nicht mehr so ausschaut, wie ihr das wolltet. Wir haben einen Frust, weil wir trotzdem nichts verdienen. Und der Bauer hat einen Frust, weil er es zum dritten Mal macht. Können wir nicht gleich am Anfang drüber reden, wie wir es tun sollten, damit es am Ende dann auch kostenmäßig ausgeht. Und da war er durchaus zugänglich. Und ich merke, dass da auch zunehmende Bereitschaft gibt, auf der Planerseite zu sagen, ja, wir müssen das System ändern, wir müssen früher mit den Ausführenden reden, wir müssen früher mit den Generalunternehmern reden, damit wir am Ende das Ganze auch hinbringen. Und wir müssen es auch wieder in einer besseren Verbindung machen. Da gibt es verschiedene Wege, ob das dann Early Contractor ist, ja, ob das dann Geo-Plus-Verfahren sind, ob das unsere Design- und Bildansätze sind. Aber es braucht dort schon eine gravierende Änderung. Und da sind jetzt die Planer genauso gefordert wie wir. Aber ich glaube, dass wir so schon stark in die Vorleistung gegangen sind. Wir haben schon in den letzten 20 Jahren stark geändert. Wir haben schon in den letzten 20 Jahren massiv dort investiert. Und jetzt sind halt aber die Planer dran, sich auch zu bewegen.
Weil wir jetzt gerade bei den externen Planerinnen sind. Lukas, du hast vorher davon gesprochen, dass es diese Standards geben soll, also Planungsrichtlinien, sodass auch externe Leute mit dem Riederbau-Holzbausystem planen können. Habe ich dich da richtig verstanden?
Also wir haben jetzt natürlich unsere Planungsrichtlinie hausintern, weil da sehr, sehr viel Know-how und Wissen drinnen steckt, aber die grundlegenden Dinge haben wir jetzt halt auch schon mit Externe zum Teil besprochen, geben das natürlich auch gern weiter, damit einmal einer irgendwo einen Entwurf oder was auch in unserem System sozusagen einmal machen kann. Aber die, wie soll ich sagen, wenn es ans Eingemachte geht, werden wir natürlich jetzt nicht alles außer Haus geben, weil ich glaube, wir haben da jetzt vielleicht ein bisschen einen Vorsprung gegenüber unseren, wie soll ich sagen, Marktbegleiter, und den werden wir jetzt nicht unbedingt bei nächster Gelegenheit sozusagen außer Haus geben. Aber grundsätzlich vielleicht zu dem, was der Anton noch gesagt hat, ich habe ja auch mit einigen externen Planern zu tun, immer wieder, wenn es um dieses System geht. Und das ist schon, wie soll ich sagen, also ich merke schon, dass da auch zunehmend eine gewisse Bereitschaft für Veränderung da ist, weil das genauso ist, wie der Anton sagt, die haben alle einen Frust, weil sie natürlich alles zum x-ten Mal machen und dann am Ende des Tages schaut das Ding nicht mehr so aus, wie sie es sich eigentlich vorgestellt haben. Und das ist ja bei uns dann oft der, wie soll ich sagen, schwierige Part. Wir sind dann immer die Besen, weil wir sagen, ja, A, B, C, D müssen wir halt anders machen. Und dann ist halt, wie soll ich sagen, meistens dann ein riesen Doho war Boho, aber am Ende des Tages war es halt vielleicht gut, wie der Anton sagt, wenn man sich ganz am Anfang an den Tisch sitzt und nicht erst dann, wenn alles schon plant und fertig ist.
Mhm. Diese Offenheit hast du ja schon mehrfach gefordert, Anton. Du hast vorher von den Vorzügen vom Riederbau gesprochen im Vergleich zu den Marktbegleitern. Ein weiterer Vorzug ist der Einsatz von eurer eigenen Software MyBauOffice. Da warst du ja auch in der Entwicklung, also in der Umsetzung in Richtung Praxis beteiligt, Lukas. Vielleicht kannst du uns da kurz abholen, wie der Stand der Dinge da ist und inwiefern ihr MyBauOffice da bereits zum Einsatz bringt.
Ja, also MyBauOffice, wo ich insofern ein bisschen daran beteiligt, weil ich habe dann einen Hurwandi, der das Ganze ja federführend entwickelt, irgendwann dann einmal gesagt, ja, jetzt müssen wir vielleicht schauen, dass wir es praxistauglich auch noch bringen. Das hat einem dann vielleicht nicht so gut gefallen, weil ich da mit viel Ideen und wie soll ich sagen, Themen um die Ecken gekommen bin. Ich glaube, am Ende des Tages hat er es dann sehr positiv gesehen, weil vieles dann, wie soll ich sagen, aus der Praxis in die Software eingeflossen ist. Es hilft ungemein, diese Software, weil man da einfach das Thema der Prozesse, wo es halt so unglaublich wichtig ist, im Bauablauf draußen, einfach besser visualisieren können und einfach auch besser steuern können. Und der Riesenvorteil von der Software als solches, aus meiner Sicht, ist halt das, erstens einmal ist es eine Unternehmenslösung, nicht wie, es gibt ja unzählige Software-Systeme, die verschiedensten Bauthemen sozusagen abbilden. Aber ich glaube, MyBauOffice hat den riesen Vorteil, dass es eine Unternehmenslösung ist. Das heißt, ich habe das über meinen Bereich, der Anton Sixx über die ganze Firma. Es ist auch eine Unternehmenslösung. Und das Zweite, es verbindet viele Dinge, wo man sonst unzählige unterschiedliche Systeme hat, verbindet das halt alles in einem System und hilft halt ungemein, die ganze Abwicklung besser zu steuern, und vor allem ist es auf Prozesse basierend. Es ist nicht irgendeine Insellösung, sondern es begleitet dann halt vom Beginn bis zum Ende durch die ganze Baustelle. Und wenn man es richtig einsetzt, dann ist das, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Tool, was da entstanden ist.
Anton, macht dich das auf eine Art stolz, wenn deine Mitarbeiter, also Theorie und Praxis in Gestalt von Andreas Huber und Lukas Hechenbleichner, da so zusammenarbeiten, um MyBauOffice nochmal eine Stufe besser zu machen?
Ja, absolut, weil das ist schon etwas, glaube ich, was nicht sehr oft in der Branche vorkommt, dass auch Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sowas gemeinsam entwickeln. Ich meine, der Andi Huber kommt aus der IT, aus der Industrie, aus dem ganz strikten Prozessmanagement, und der Lukas kommt eben vom Bau. Und beide Bereiche braucht man, um es dann auch praxistauglich und gut umsetzbar zu machen. Und auf einmal entsteht dann ein Produkt, das durchaus Furore macht. Wir hatten jetzt vor kurzem einen intensiven Austausch mit der IT-Abteilung eines der größten österreichischen Baukonzerne. Und wir haben gezeigt, wie wir es machen. Und sie haben uns gezeigt, wie sie es machen. Ich muss ganz offen sagen, wir sind da mindestens eine Generation weiter, was wir da können. Ja, die hätten das gerne, was wir haben, sind aber nicht imstande, das im großen Konzern umzusetzen, aus verschiedenen Gründen. Ja. Und das ist dann schon fantastisch, weil man hat immer das Gefühl, als Mittelstand hat man da keine Chance, weil die Großen haben Ressourcen, die haben Geld, die haben natürlich viele gescheite Leute, aber die haben dafür andere Hemmnisse. Ja. Und da sind wir wirklich eine Nasenlänge vorne. Und ich hoffe auch, dass uns das im Geschäft dann natürlich entsprechend nutzt. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und das kann man halt in so einer, sage ich mal, kompakten Einheit, wie so ein Mittelstandsunternehmen ist, schon noch gut und effizient und schnell umsetzen. Und der Lukas hat da wirklich ganz tolle Sachen eingebracht, die dann zu ganz eigenen Entwicklungen geführt haben, die so am Markt überhaupt nicht gibt, die aber für die Praxis unglaublich wichtig sind, ob das das Rollensystem ist, das Berechtigungssystem ist, wie man dann was abbildet und tut. Und das ist dann schon cool, weil jeder, der das sieht, sagt, super. Ja. Für viele ist es halt noch ein bisschen zu steil, ja. Ist es noch ein bisschen zu weit weg, aber jeder sagt, cool, das müsste die Zukunft sein. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, das ist ja nicht solitär. Wir sind ja jemand, der gesamthaft auf das Bauen draufschaut. Und das Holzbausystem ist ja nicht nur das Holz, oder es ist ja nicht nur der Planungsleitfaden, es ist nicht nur der Ausführungsleitfaden. Dazu gehört natürlich auch, dass wir dort mit systematisierten und standardisierten Prozessen arbeiten. Also nicht nur mit Systembauteilen, sondern auch mit systematisierten Prozessen. Und das ist ganz entscheidend, ja, weil, wir haben es ja schon besprochen, es muss dann auch auf der Baustelle koordiniert, effizient und gut im Fluss ablaufen. Und dazu braucht man dann eben auch diese Software-Tool. Ja, und das ist genauso ein Baustein, der zu diesem systematisierten Planen und Bauen gehört. Ja, und nicht nur eben der Baustoff oder nicht nur eben dieses Bauelement, also nicht nur die Hardware, eben auch die Software, die dann das wieder gut und optimal steuert. Und das ist schon unglaublich, was uns, glaube ich, in unserer Größe gelungen ist, das traue ich mir sagen. Ich darf dann ja, kriege dann auch viele Einladungen für Vorträge und solche Kongresse, wo ich das präsentieren darf, weil man dann schon jetzt erkennt, dass wir da irgendwas geschaffen haben, was eher ungewöhnlich ist und bis zu einem gewissen Grad außergewöhnlich ist.
Mhm. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass die Trennung von Planung und Ausführung oft zu Herausforderungen führt, auch was die Kostenoptimierung, Kostenplanung anbelangt. Und das ist vielleicht auch eine Herausforderung, Lukas, die dir im sozialen Wohnbau immer wieder begegnet. Vielleicht kannst du darüber kurz sprechen, inwiefern dieses kostenoptimierte Bauen für soziale Bauträger eine Spezialität auch von Riederbau ist vielleicht?
Ja, also gerade im gemeinnützigen Bereich ist das natürlich das Riesenthema, was alle Gemeinnützigen und alle Ausführenden irgendwo begleitet, dass halt diese Kostenexplosion, die es halt die letzten Jahre gegeben hat, halt überhaupt nicht mehr mit dem zusammenstimmt, was die Leistbarkeit betrifft und auch die Grenzen natürlich in der Wohnbauförderung. Also diese Schere ist einfach so extrem auseinandergegangen und da kämpfen alle, wie soll ich sagen, damit, um Projekte eben sozusagen zu realisieren. Und es ist halt, komme ich auch wieder zurück auf den Punkt, was Anton gesagt hat, es ist halt oftmals schon so, dass wir halt mittlerweile, glaube ich, haben wir uns durchaus ein bisschen den Ruf aufgebaut, dass wir das auch können, dass wir Projekte optimieren können und dass wir imstande sind, Dinge so zu verbessern, dass man es halt dann auch kostenoptimiert umsetzen kann. Und da landen mittlerweile doch sehr viele Projekte auf meinem Tisch. Und wenn man sich das dann anschaut und im ersten Moment denkt man sich, was ist da passiert? Wie gibt es denn sowas? Wie kann ich sowas machen? Und wenn man dann aber ein bisschen zurückverfolgt, wie sowas entsteht, dann kommt man meistens fast immer auf den gleichen Nenner. Es sind zwei große Themen. Einmal sind es die Rahmenbedingungen, was irgendwo die Raumordnung und die Politik irgendwo vorgeben, was ein riesen Thema ist, weil wenn ich keine guten Rahmenbedingungen habe, dann nutzt man der beste Planer nichts, der wird halt nichts daraus da machen. Das ist ein Ding. Und das zweite große Thema ist halt dann, dass selbst wenn jetzt die Rahmenbedingungen vielleicht passen, dann wird halt einfach geplant, ohne dass man irgendwelche Kennzahlen, ohne dass man irgendwas berücksichtigt, was halt am Ende des Tages dann halt irgendwo wirtschaftlich ist. Und das fällt mir halt schon auf, bei den Dingen, die ich am Tisch kriege, die sind meistens schon dreimal umplant und man wundert sich halt dann oft, wenn zuerst die Rahmenbedingungen nicht passen und geplant wird, was man will, dass am Ende des Tages was rauskommt, was sich keiner mehr leisten kann. Das ist, ich vergleiche das oft so, das ist ungefähr so, wie wenn ich einem Koch lauter schlechte Zutaten gebe und am Ende des Tages wundert mich dann das, dass man das Essen nicht schmeckt. Also das ist einfach viel hausgemacht und das beginnt halt immer ganz, ganz vorne. Und da glaube ich, zumindest haben wir uns den Ruf vielleicht oder den Namen aufgebaut oder bei uns die Leiter, dass wir zumindest das können. Nur das Problem ist halt dann, wenn das Projekt schon so weit fortgeschritten ist, dann gibt es halt so wenig Möglichkeiten mehr zum Eingreifen, dann da traust du halt nicht mehr alles. Nicht? Und das ist ein bisschen das Dilemma, das man da hat und das ist eigentlich genau das, glaube ich, was der Anton gesagt hat, also beginnen muss man ganz vorne und da gehört halt dieses Planen und Ausführen, das gehört halt zusammengeführt und dann funktioniert es auch. Und wenn die Rahmenbedingungen passen, dann bringen wir einen leistbaren Wohnbau sozusagen zusammen. Aber wenn das am Anfang nicht passt, dann wird es halt hinten raus eine sehr, sehr schwierige Geschichte, das irgendwie noch zum Drehen sozusagen.
Anton, du kannst das Ganze ja sehr gut ein bisschen im Zeitablauf auch betrachten. Hat sich da seit jetzt das Riederbau-Holzbausystem auf dem Plan steht, was getan? Also ermöglicht euch das eine größere Flexibilität?
Wenn man sich das anschaut, was der Lukas auch angesprochen hat, dass die Rahmenbedingungen oft nicht passen, dann stehen wir wirklich oft vor dem Problem, dass es hier Wünsche gibt, ja, speziell in den Gemeinden. Ja, die wünschen sich den Mercedes, bezahlen wollen sie aber nur den Golf und die Differenz sollten dann wir Handwerker übernehmen am liebsten. Ja. So läuft das System. Die haben ja nur das Glück, dass wir solche Kapazitäten haben, dass da und dort die Projekte noch umgesetzt werden müssen, wenn man halt die Arbeit braucht. Aber es ist unglaublich frustrierend für alle Beteiligten, wenn man es nicht von vornherein gleich richtig irgendwo eintaktet. Und deshalb, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit zu schauen, wie kann man da einen Ausweg schaffen. Und das Holzbausystem ist sicher eine Antwort, das Ganze wieder besser kompatibel zu machen. Ja, die Wünsche der Gemeinden, die Wünsche der Bauträger, gemeinnützigen Bauträger vor allem, und die Möglichkeiten, die wir haben, um das auch wieder wirtschaftlich zustande zu bringen. Allerdings stehen wir noch ganz am Anfang der klassische Weg wird nur selten abgeändert. Ja, es ist meistens immer noch so, dass man die Projekte nur anhand der Architektur, nur anhand der Schönheit beurteilt, ja, und alle anderen wichtigen Komponenten. Ja, und eine ist halt einmal die Wirtschaftlichkeit, gerade im geförderten Wohnbau, total ausklammert. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle in der Beurteilung des Projektes. Und dann geht es halt seinen Lauf und das kommt dann sehr spät am Tisch. Ja, das ist ähnlich wie jetzt bei den letzten Regierungsverhandlungen, wo man 3 Monate verhandelt hat und über das Geld hat man nach 3 Monaten gesprochen. Ja, und man hätte es ganz am Anfang tun müssen. Und genau denselben Effekt haben wir dort im sozialen Wohnbau. Ja, man dreht es völlig um und schwindelt sich um die Materie rum und am Ende kommt halt irgendein Murks heraus. Ja, und vor allem, was dann noch ganz wahnwitzig ist, dass es die eigentlichen Adressaten, dann die Bewohner und Bewohnerinnen ja gar nicht spüren. Weil was wollen die Bewohner und Bewohnerinnen? Die wollen einen tollen Grundriss, den sie einfach und günstig einrichten können. Ja. Die wollen eine gute Bauqualität haben. Die wollen ein bisschen Freiraum haben, was den Balkon betrifft. Und die wollen ein Gebäude haben, das günstig zu betreiben ist, günstig instand zu halten ist, ja, sag jetzt einmal, und ihnen irgendwann vernünftigen Wohnraum bietet, ja. Also, die haben ja teilweise ganz andere Anforderungen, als die, wie das halt irgendwie läuft. Und das finde ich total eigenartig, ja, warum man nicht das auch vom Bewohner her denkt, ja. Und wenn man es vom Bewohner her denkt, da bin ich mir 1000%ig sicher, sind wir mit unserem Holzbausystem am richtigen Weg. Wir bieten genau das ab, was die Bewohner wollen, ja. Und das ist das, was ich schon irgendwie sehr eigenartig finde. Aber man merkt, das System kommt an die Grenzen. Es gibt viele Projekte, die nicht realisiert werden können, die 5-mal umgeplant werden müssen, damit man es irgendwie über die Reihe bringt. Und was erst richtig aufkommen wird, werden die enormen Kosten für die Instandhaltung. Denn eins darf man nicht vergessen, wenn ich eine außergewöhnliche Architektur mache, dann hat es meistens eine Konsequenz, dass die Wartung, Instandhaltung dann durchaus aufwendiger und teurer wird, als wenn man heute ein paar Grundregeln des Plan und Bauens beachtet. Und das wird noch spannend werden, wenn die Leute es dann in ihrer Geldtasche spüren und ob sie dann nur so Freude haben. Ja? Und das ist der Punkt. Wir müssen einfach eine gute architektonische Qualität mit einer Vernunft verbinden. Und wir müssen das Planen auch und ganz stark auch wieder von der Produktion her denken. Und wir müssen es auch von der Instandhaltung her denken. Ja? Und das tun wir viel zu wenig. Das blendet man alles zu sehr aus. Und das muss sich ändern. Und das beginnt ganz oben bei der Politik, solange die Leute im Gemeinderat hocken und wünscht dir was. Ja, mit dem fremden Geld wünsche ich mir heute mal irgendwas, ja, so irgendwie nach dem Motto, so wird es nicht funktionieren. Ja. Wir müssen da wieder die Profis dran lassen und die müssen entscheiden, was wir tun. Aber ich glaube, wir stehen dann am Beginn einer Entwicklung, die uns, glaube ich, schon in die Hände spielt, ja, weil so wie es jetzt ist, wird es auf Dauer nicht weitergehen können.
Anton, du hast vorher gesagt, dass Schönheit und Wirtschaftlichkeit zwei Möglichkeiten sind, Gebäude zu bewerten. Nach welchen Kriterien schaust du dir denn die Projekte an, wenn sie bei dir landen? Und inwiefern bist du dir da in der Beurteilung auch einer, ich nenne es jetzt mal, gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst, dass das, was du entscheidest und du machst, dann natürlich das Leben vieler Menschen beeinflusst?
Ja, also wie immer Projekte anschauen, das ist jetzt vielleicht gesellschaftspolitisch weniger das Thema, weil ich natürlich die Projekte am Tisch kriege und mit der Aufgabe, irgendwas umzusetzen. Aber man schaut sich natürlich die Projekte an. Es gibt ja sehr, sehr viele Kennzahlen, die ja alle da sind. Man braucht sich ja nur mal anschauen, welcher Verhältnis habe ich Erschließungsfläche zur Nutzfläche, welche Kuperturen habe ich, wie sind die gewissen Verhältnisse einfach von den Gebäudekennzahlen. Das gibt's ja alles. Das ist ja alles nicht irgendwas, was man jetzt ganz neu erfinden muss. Und ich glaube, jeder, der sich mit Planen und Wirtschaftlichkeit ein bisschen auseinandersetzt. Das sind so die Grundtugenden, was man überhaupt nicht neu erfinden muss. Das ist alles da, nur es findet bei vielen Projekten einfach am Anfang überhaupt keinen Einfluss nicht. Und das ist einfach ein grundlegendes Problem, wo man halt dann hinten nach irgendwie dann versucht, irgendwas noch zu ändern. Und dann entsteht halt oftmals ein Murks, wo dann am Ende des Tages keiner mehr Freude hat. Und wie es der Anton gesagt hat, der Nutzer wird sowieso völlig außen vor lassen in vielen Fällen. Und also um auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, da gibt es ganz einfache Bewertungsgeschichten, die jeder in der Branche, der sich mit dem auseinandergesetzt hat, kennt. Also das ist alles nichts, alles keine Raketenwissenschaft, das sind alles Dinge, die man irgendwann einmal gelernt hat, oder nichts, überhaupt nichts, wie soll ich sagen, atemberaubendes, aber man muss halt einfach tun, und wenn man es nicht tut, dann nehmen die Dinge halt ihren Lauf, und am Ende des Tages haben wir halt dann die Projekte, die halt fünfmal umplant werden müssen und halt dann irgendwo nicht unbedingt zum Wohlgefallen aller Beteiligten dann enden. Das
Anton, du bist vorher schon bist auf die sozialen Wohnbauträger zu sprechen gekommen und darauf, dass man eine andere Form der Vertragsgestaltung vielleicht andenken sollte. Was kann man denn mehr tun, außer zu sagen, unsere Hand ist ausgestreckt? Gibt's da, also habt ihr da Möglichkeiten?
Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie komplex Bauen geworden ist und wie man heute irgendwo auch eine 360-Grad-Betrachtung macht, es kommt dann neben dem Thema Architektur, Schönheit und Wirtschaftlichkeit auch das ganze Thema Ökologisierung dazu, auch das Thema Digitalisierung dazu, dann wird's wohl langfristig nicht mehr gescheit sein, um in Silos und Einzelgewerken zu denken. Ja? Dann braucht man integrale Betrachtung und auch die Partner, die das können. Und das bieten wir halt dort natürlich auch unseren Bauern an, das zu tun. Und sie konsumieren das zunehmend. Das merken wir, weil sie selber auch mit ihren Organisationen gar nicht mehr imstande sind, das alles abzubilden und abzudecken. Aber die Dinge gehen halt nie schnell. Wer verlässt schon gern den gewohnten Weg, wenn er immer irgendwie funktioniert hat, und wer ist da schon bereit, sich zu ändern? Aber ich glaube, wir gehen jetzt in eine Phase hinein, wo wir einfach merken, wir brauchen andere Zusammenarbeitsmodelle. Ja, weil das hat dann einen Einfluss auf ein Vertragsmodell. Weil wenn das Vertragsmodell wie jetzt der Werkvertrag konfrontativ aufgebaut ist, dann wird man nicht gut kooperativ arbeiten können. Also wir brauchen andere Vertragsmodelle. Wir brauchen vielleicht Vergaben auf einer anderen Ebene. Eben nicht nur in Einzelgewerken, sondern halt auf einer Ebene GU, GU Plus oder Design and Build. Und wir brauchen einfach ein besseres gesamthaftes Denken, weil alle Aspekte eine Rolle spielen. Und auch da gibt es Beispiele. Zum Beispiel in Wien gibt es keine reinen Architekturwettbewerbe. Da macht man das auf der Ebene der Bauträger. Und da gibt es dann halt eben die Aspekte Architektur und Wirtschaftlichkeit und Ökologisierung und Nutzerfreundlichkeit und Instandhaltung. Das heißt, es gibt mehrere Kriterien, an denen man ein Projekt beurteilt und nicht eben nur das eine Kriterium Architektur. Und da sind wir halt jetzt in einer Situation, wo noch die einzelnen Interessenvertreter ihre Interessen vertreten und versuchen, das beizubehalten. Nur wenn man da in die Zukunft schaut, dann muss es ganz klar in eine integrale Betrachtung gehen, in ein gesamthaftes Produktdenken gehen, in eine Gesamtentwicklung gehen. Und das wird kommen. Es geht halt nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen. Ja, es ist durchaus ein bohrenharter Bretter. Aber wenn man alle Entwicklungen sich anschaut, eben auch das Thema Facharbeiter, wo wir noch in ein sehr großes Thema hineinlaufen werden, dann werden wir da umdenken müssen. Ja, wir haben die Antworten. Ja, jetzt hoffen wir halt, dass auch die Bauherren dann erkennen, dass sie vielleicht so dann mittelfristig besser fahren, als wie das Fortsetzen dessen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben.
Dann möchte ich, Lukas, dich vielleicht noch zum Abschluss um eine kleine Zusammenfassung bitten. Was sind für dich die wichtigsten Punkte? Wie schafft's Riederbau, leistbaren Wohnraum in hoher Qualität herzustellen?
Die wichtigsten Punkte, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich, dass es ganz am Anfang beginnt. Da ist man bis zu einem gewissen Maß natürlich Passagier, was die Rahmenbedingungen, die politischen anbelangt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie irgendwie passen. Dann ist es natürlich schon so, dass wir neben der Architektur natürlich immer das Thema des Bauablaufes, das Thema der Konstruktion mitdenken und das halt in der Planung berücksichtigen. Das ist schon, habe ich vorher vergessen, das ist natürlich auch etwas, wenn ich jetzt ein Projekt anschaue, das denke ich natürlich mit. Das ist bei mir durch das, dass ich aus der Baugeschichte herauskomme, das schwingt bei mir ganz automatisch mit. Wenn ich einen Plan anschaue und wenn ich weiß, wo das Grundstück ist, dann weiß ich sofort, okay, wie tue ich denn da überhaupt, dass ich das Ding überhaupt hinterstelle? Wie mache ich meine Logistik? Wie denke ich das? Wie mache ich das? Das ist ganz was Automatisches, was halt einfach mitgedacht wird und das hat halt alles einen Einfluss dann auf die Planung natürlich auch und später Folge dann auf die Umsetzung. Und das sind viele, viele Kriterien, die wir da einfach mit berücksichtigen und in unserem sozusagen Projektteam oder in dem Umfeld, wo jetzt nicht nur Architekten, sondern auch Haustechniker, Statiker und, oder wir, die sozusagen direkt von der Bauseite herkommen, wo alle sozusagen ihren Input zu geben haben und dann kommt am Ende auch was Gescheites raus. Und wenn man immer glaubt, es gibt den einen, der alles kann, und die anderen, die holen wir halt dann irgendwann dazu, wenn es uns passt, dann macht man halt viele Wege doppelt und dreifach. Und das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst sozusagen ein bisschen das, was wir versuchen in der Umsetzung vom Wohnbauten sozusagen auch zu implementieren und halt versuchen, besser zu machen, als wir das eine oder andere Projekt, was so bei mir am Tisch liegt.
Vielen herzlichen Dank. Anton, möchtest du noch ein Schlusswort ergänzen?
Ich bin froh, dass ich solche Mitarbeiter habe wie den Lukas, der wirklich das Ganze jetzt von der Pike auf gelernt hat und wirklich ein unheimliches Wissen sich jetzt trotz seiner noch Jugendlichkeit irgendwo erworben hat und beide Aspekte gut abdecken kann, weil das ist für uns die wichtigste Basis, um auch selbstbewusst an Bauherren und an die zukünftigen Herausforderungen ranzugehen. Und ich bin recht optimistisch, dass wir mit solchen Leuten, die so ein umfassendes Verständnis haben, auch zukünftig hier einfach gute Produkte für unsere Kunden anbieten können und die neue kommende Bauwelt entsprechend gut bespielen können.
Dann bedanke ich mich vielmals bei Anton Rieder und Lukas Hechenbleichner. Vielen, vielen Dank. Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen, wie wir heute gehört haben, und vor noch größeren Chancen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge unseres Podcasts. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, schaut vorbei auf www.riederbau.at und schaltet ein, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.